Wie ihr gesehen habt, die Arbeit bei uns ist wahrscheinlich nicht so viel unterschiedlich wie bei euch. Viele verschiedene Angebote mit Sport, mit Schulungen und so weiter. Und ja, das ist sehr ähnlich. Aber heute haben wir das Thema Trifft Gott und nutze deine Hände. Und es ist von Apostelgeschichte 4, 29 bis 30, zwei Bibelverse. Die von euch die Bibel mit sich hier haben, die können die auch aufschlagen und ein bisschen mit mir nachfolgen. Zuerst würde ich gerne zwei, drei Zusammenhänge sagen. Erstens, in Apostelgeschichte 1 geht es darum, dass Jesus geht in den Himmel. In Apostelgeschichte 2, Heiliger Geist kommt auf die Jünger und Petrus hält eine sehr gute Predigt, wo Menschen beginnen, an Jesus zu glauben. In Apostelgeschichte 3, Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Dort treffen sie einen Gelähmten, der Geld wollte. Aber Petrus und Johannes haben ihm kein Geld gegeben, sondern die haben ihm Worte gegeben. Und die Worte waren: Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christi von Nazareth, stehe auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel und Knöchel fest, sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Danach konnten Petrus und Johannes im Tempel über Jesus reden. Jetzt kommt die vierte Kapitel und Petrus und Johannes waren plötzlich vor dem Hohen Rat und hatten Probleme gehabt, weil sie den Gelähmten geholfen haben und die haben Jesus verkündigt. Der Hohe Rat hat beiden gedroht, dies nicht mehr zu tun. Was machen die zwei? Sie gehen zu den anderen Jüngern und loben zusammen Gott und beten. Und die kommenden zwei Verse sind ein Teil dieses Gebetes. Der Vers 29. Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das Erste, worüber ich reden möchte, ist das Wort Knecht oder Diener. Wer ist das? Es ist ein Christ, der ganz Gott gehört. Petrus und Johannes haben sich so gesehen. Die haben sich gesehen als Christen, die Christus ganz gehören. Deswegen haben die sich auch als Knechten oder Diener genannt. Ein Christ ist jemand, der Jesus als seinen Herrn und Retter akzeptiert. In einem Gebet, wo du Gott sagst, dass ich ein Sünder bin, dass die Sünden dir leid tun und du sie bereust und Gott sagst, dass du an das, was er für dich am Kreuz getan hat, dass du daran glaubst. Siehst du dich persönlich als Christ? Wenn Jesus hier war, hat er die Menschen zu sich gerufen, damit sie an ihm glauben und ihm nachfolgen. Nicht nur komm und glaube an mich, hat Jesus gesagt. Aber er hat gesagt, komm und folge mir nach. Das ist mehr als nur zu glauben. Nachfolgen bedeutet, sein Leben auf den zu richten, wer der Boss ist. In diesem Fall ist es Jesus. Und das zu machen, was der Boss, in diesem Fall Jesus, von dir möchte. Und diese Einstellung geht in Richtung Knecht zu sein. Es gibt einen Film, ich denke, relativ guten Film, Not a Fan. Vielleicht kennt ihr ihn. Es geht darum, dass du nicht in einem Fanclub von Jesus bist und von Jesus begeistert bist und Jesus Atmosphäre genießt, sondern dass du ein Nachfolger von Jesus bist. Die Nachfolger von Jesu in Jesu-Zeiten haben versucht, das Verhalten von Jesus zu haben. Die haben versucht, auch das zu tun, was Jesus getan hat. Und die haben das geredet, was Jesus geredet hat. Die haben die Worte benutzt. Und das war das Besondere und Starke für die Leute herum damals. Heute gibt es Leute, die glauben an Jesus, beziehungsweise sind begeistert von Jesus. Auch früher war das so. Viele Leute sind zu Jesus gekommen. Es waren Menge von Leuten. Ich habe auch ein paar Statements von einem Mann, Jared Wilson. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber ich habe die beim Vorbereiten gefunden und ich finde die interessant und auch wert, darüber nachzudenken. Ein Gläubiger glaubt an Jesus, aber ein Nachfolger folgt Jesus Geboten. Ein Gläubiger geht an großen Feiertagen zur Kirche, aber ein Nachfolger weiß, dass die Gemeinschaft für seinen Glauben lebenswichtig ist. Ein Gläubiger liest in der Bibel, wenn das Leben schwierig wird, aber ein Nachfolger liest die Bibel jeden Tag regelmäßig. Ein Gläubiger betet, wenn das Leben schwierig wird. Aber ein Nachfolger dankt Gott und es ist egal, in welcher Lebenssituation er sich befindet. Ein Gläubiger passt die Bibel an seinen Lebensstil an. Aber ein Nachfolger bemüht sich, dass sich sein Lebensstil nach der Lehre der Bibel richtet. Ein Gläubiger gibt den Zehnten, wenn er noch genug hat, aber ein Nachfolger gibt den Zehnten, auch wenn die Zukunft für ihn unsicher ist. Ein Gläubiger passt sich an die Kultur an oder setzt sich durch die Gesellschaft unter Druck, aber ein Nachfolger kämpft gegen die Versuchung, die an ihm kommt. Ein Gläubiger wird seinen Glauben teilen, wenn es komfortabel ist. Aber ein Nachfolger wird seinen Glauben teilen, egal in welcher Umständen er sich befindet. Und der letzte, ein Gläubiger kennt die Fakten über Jesus, aber ein Nachfolger kennt Jesus als seinen Herrn und Retter. Bist du ein Gläubiger oder bist du ein Nachfolger von Jesus? Möchtest du ein Gläubiger oder möchtest du ein Nachfolger von Jesus sein? Klar, man kann nicht vollkommen sein. Das ist auch nicht der Zweck. Aber man kann versuchen, Jesus so nachfolgen, wie es möglich ist. Wenn dies passiert, dann verändert sich etwas in dir und du wirst dich selbst als ein Christ oder als ein Nachfolger oder als ein Diener oder als ein Knecht Jesu sehen. Mit mir sind mehrere Leute aus der Slowakei gekommen und ich möchte jetzt eine Person, eine junge Dame einladen und ich habe sie gefragt, wie sie Christ geworden ist und was Nachfolge für sie bedeutet. Und sie möchte das mit uns kurz teilen.
Also wie ich Christ geworden bin, ich kann sagen, ich wurde als Christ erzogen in einer normalen slowakischen christlichen Familie. Schon seit meiner Kindheit habe ich viel von Gott und Jesus gehört und von ihnen gelernt. Aber irgendwie habe ich gespürt, dass ich mit diesem Jesus eine persönliche Beziehung haben soll. Dass es niemand für mich machen tun, anstatt mir. Und ich musste es wirklich alleine tun und ich wollte es. Und ich bin dankbar für Leute, die für mich auch gebeten haben. Aber den Glauben an Jesus kann man nicht vererben. Und dazu haben mich auch meine Jugendleiter und Pastor geführt, dass ich Jesus mein Leben anvertrauen hatte und sein Nachfolger wurde. Aber ich kann mich nicht an einen konkreten Tag erinnern, als ich als Christ bekehrt wurde. Ich weiß, dass es ein langer Prozess war in meinem Leben und ich bin dankbar dafür. Aber ich weiß bestimmt, dass ich mehrmals im Gebet um Vergebung gebeten habe. Und wenn ich verstanden habe, dass Jesus das alles für mich aus Liebe gemacht hatte, dann seine Liebe hat mich überwältigt. Und ich konnte nichts anderes als Ja sagen. Ich kann es vielleicht vergleichen, wenn ein Mann die Frau um die Hand fragt und die sagt ja, einfach, die liebt ihn und sie weiß, dass er sie liebt und dass er sie gut dann leiten durch das Leben wird. Also hat sie keine andere Wahl. Und das ist das Beste, was sie sagen kann. Und ich denke, auch mit Jesus hat mir das passiert, ist mir das passiert. Und wirklich, ich bin dankbar für das, was ich in Jesus gefunden habe, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dank ihm weiß ich, wer ich bin, wohin ich gehe. Und ich weiß, dass er mit mir die besten Pläne hat, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, meine eigenen Pläne und Sehnsüchte in seine Hände abzugeben und nur so vertrauen. Und das denke ich, dass es Jesus nachfolgen heißt. Jesus vertrauen, ihm mein Leben ganz anvertrauen in allen Bereichen und in allen Situationen ihm treu bleiben, auch wenn es nicht modern ist und diese Gesellschaft findet oder hält solche Worte wie Werte, wie Demut, Ehrlichkeit oder offernde Liebe und Treue für nicht populär. Ich würde gerne anders sein. Und oft muss ich immer wieder gegen meinen Stolz und mein Ego kämpfen und wirklich an Jesus warten, was er von mir will und ihm vertrauen, ihm gehorchen, ihm nachahmen und so reagieren, wie er reagieren würde. Und ich möchte von ihm viel lernen, weil er vollkommen in Liebe war und ist. Und dafür bete ich auch, dass ich ihm treu bleibe immer. Danke.
Dankeschön, Janka. Und nun, Herr, siehe an ihr drohen und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Zweite Sache, über die ich gerne kurz reden möchte, ist oder sind die Drohen oder die Gefahren von heute für unser Christsein. Die Gefahr. Petrus und Johannes hatten etwas getan und es hatte Folgen. Meistens ist es so. Auch heute, egal was du machst, es hat eine Folge. Und sogar, auch wenn du nichts machst, hat es eine Folge. Ich habe über die Gefahren damals überlegt. Die größte wahrscheinlich war, dass sie geglaubt haben und dann wurden sie verfolgt. Der Glaube an Jesus bedeutete, dass du auf irgendeine Art und Weise verfolgt wurdest. Am Anfang, wenn Jesus die Jünger gerufen hat, haben sie ihren Job, ihre Familie, ihre Freunde, ihren Ort verlassen und sind ihm nachgefolgt. Sie haben prinzipiell alles verloren. Und jetzt, Jesus ist weg. Sie reden über Jesus und es schafft Probleme für sie. Nett, oder? Und wir wissen, dass viele dann auch gestorben sind, weil große Verfolgung kam. Aber sie waren Jünger. Sie waren Nachfolger von Jesus. Wie ist das heute? Wie ist das heute bei dir? Ich möchte 5 Sachen nennen, wo ich das Gefühl habe, dass es meine, vielleicht deine Nachfolge von Jesus beeinflusst. Die erste Sache, über die ich reden möchte, ist Egoismus. In sich selbst schauen. Sich selbst in den Mittelpunkt von allem stellen. Vielleicht denkst du, ich habe kein Problem damit. Ich schlage dir einen kleinen Test vor. Mach ein Experiment, zu Hause oder irgendwann und zähle, wie oft du an einem Tag die Worte ich, mich, mir, mein, unser, wir und so weiter benutzt. Wenn ich Leute beobachte, und natürlich auch mich sehr oft, dann Leute benutzen es sehr häufig. Sehr häufig. Wie oft äußerst du Dinge, die sich auf dich beziehen? Das Kennzeichen für dieses in sich selbst zu schauen ist, ich tue etwas für Gott, aber nur so viel, wie es mir passt. Einmal pro Woche. Oder ich arbeite ein bisschen mit, aber nur so, damit es meine Komfortzone nicht berührt. Dieses in sich selbst schauen führt zum Konsumchristsein. Ich gehe in die Gemeinde. Ich lese in der Bibel. Ich bete. Ich rede mit Gott. Ich arbeite irgendwo mit. Aber bei dem Ganzen schaue ich, was ich davon habe. Oder wo dort mein Gewinn ist. Es ist gut und wichtig, sein geistlichen Zuhause zu haben, wo du auftankst. Aber oft bleibt es nur beim Auftanken. Und dieser Denken ist dann oft zum Beispiel, habe ich mich gut gefühlt beim Gottesdienst oder im Jugendkreis? Ich frage nicht, was ich gegeben habe, sondern was habe ich dort geistlich bekommen? Das Gleiche mit Bibellesen. Ich frage Gott nicht, Gott, zeige, was möchtest du, dass ich tue, sondern Gott, ich bin in so einer Situation, schenke mir ein Bibelvers, der mich ermutigt. Wer von euch mag Essen? Ich liebe Essen. Ruhig. Wer von euch mag Essen, ja? Viele. Gut. Von denen, was die Hände hochgehoben haben, wer mag Kuchen? Vielleicht blöde Frage, ja? Jeder mag Kuchen oder eine Sorte von Kuchen. Kuchen mit Rosinen. Nicht mehr so viele, okay. Oder Kuchen mit Schlagsahne und obendrauf eine Erdbeere. Schon besser, okay. Stellt euch vor, dass ich jetzt euch einen Kuchen anbiete. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, weil es würde schon schlecht. Ja, aus der Slowakei mehrere Kilometer. Aber der Kuchen ist als ganzen Stück gut und nur das Beste oder das Beste, was auf dem Kuchen ist, ist entweder die Erdbeere oder die Rosinen. Ich schenk's dir, du isst das jetzt nicht, du gehst nach Hause, du öffnest die Kiste oder dort, wo ich es dir gegeben habe. Und du überlegst dann, esse ich das am Stück, das Ganze, oder ich nehme nur die Erdbeere. Ich überlege oft so, ja, nur das Beste obendrauf. Oder nur die Rosinen. Und ich denke, das passiert uns manchmal, wenn wir unser christliches Leben leben. Mir passiert das oft so, dass ich von dem Christsein oder von dem christlichen Leben nur manche Sachen nehme, nicht das ganze Stück von dem ganzen Kuchen, nur etwas. Das zweite Gefahr, was ich sehe, ist, dass wir nicht mit Jesus verbunden sind. Wir sind Fans von Jesus. Wir sind nicht die Nachfolger. Inwieweit bist du mit Jesus verbunden? Bist du Christ und Fan oder bist du Christ und Nachfolger von Jesus? Jesus sagt, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Das heißt, Jesus ruft dich nicht zum einfachen Leben, sondern dazu, dass es auch schwierig werden kann. Nicht immer, aber es kann. Und oft, es wird auch. Sehr oft wird es auch. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit damit am Anfang verbracht, mit der Nachfolge. Wenn ich als Mensch nicht mit Jesus verbunden bin, bin ich nichts. Ich persönlich muss immer wieder damit kämpfen, dass ich mit Jesus verbunden bleibe, indem dass ich regelmäßig in der Bibel morgens lese und dass ich dann auch regelmäßig bete, jeden Morgen mit ihm. Drittes Gefahr, was ich sehe, ist, dass wir nicht die Verantwortung, die uns Jesus gegeben hat, aufnehmen und dass wir nicht eine Entscheidung treffen. Jesus sagt, das kennt ihr alle, bestimmt vielleicht auch auswendig, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befehlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bevor jemand stirbt oder jemand weggeht und er sagt etwas, ist das sehr wichtig. Das hat auch Jesus getan. Er hat gesagt, lehret. Das heißt, erzählt von Jesus und macht Jünger von Jesus. Diese Worte waren seine letzten Worte auf dieser Erde. Für wen waren diese Worte bestimmt? Für seine Jünger. Zwei Fragen an dich. Siehst du dich persönlich als Jünger Jesu, Nachfolger, ja oder nein? Wie sieht dieser Befehl in deinem Leben praktisch aus? Und es muss jetzt nicht unbedingt das sein, dass du Mission im Sudan machst oder irgendwo anders außerhalb Deutschlands, England, Türkei, wie wir es gehört haben. Es kann sein, aber es muss nicht das sein. Schau mal ein bisschen nach rechts oder nach links. Mach das. Die Person, die du dort gesehen hast, könntest du dieser Person jetzt 2, 3 Beispiele nennen, was du dafür tust, dass du diese Jesu Worte erfüllst? Könntest du das jetzt machen? 2, 3 Beispiele, was du dafür tust, dass dies Wahrheit in deinem Leben ist. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann kommen Herausforderungen in deinem Leben, kommen Zweifel in deinem Leben, kann auch Verfolgen kommen. Hanna und Matthias haben ein bisschen darüber erzählt. Und wir in der Slowakei, wir haben Partnerschaft mit EJW, wir machen auch Freiwilligendienst und es kommen manche Leute zu uns, Jugendliche, die Jesus verkünden wollen, ihm ein bisschen dienen. Und dieses Jahr haben wir auch einen Freiwillige von Weißrussland, aber auch einen von USA. Und von USA ist das Jake und ich habe auch Jake mitgebracht hier. Er ist schwerer als ich vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber ich habe Jake gefragt, wie er seine Entscheidung getroffen hat, in die Slowakei zu gehen, damit er das mit uns kurz teilt. Er macht das auf Englisch, aber das versteht ihr bestimmt.
So, my name is Jacob and I'm a volunteer from America. I've been volunteering in Slovakia for about 4 months now, and Miro asked me to talk a little bit about how I got there in Slovakia, all the way from America. So back in 2015, I came to Slovakia with my parents and my church, with an organization from America, for 3 weeks for English Bible camp originally, and I wasn't really into it, but my parents wanted me to go really badly, so I decided to go with them. But it was that winter when I saw that Miro wanted an American to intern for 1 year. So my dad came up to me and asked me if I would be willing to do that. And I said, no, I can never leave for a whole year all the way over in Slovakia. And at the time, I didn't even know where that was on the map. So I decided to think about it and start praying about it, and as I prayed more and more, I started getting the feeling and the call that God wanted me to come volunteer for him and to come spread the word about him, and slowly everything started lining up perfectly to where I could come over and give my time up over there. in Slovakia. So some of the things that I've been doing over there are working on leadership skills with by leading the youth groups over there and leading devotions, and working with the youth over there, building relationships with them, growing those relationships, getting closer with them, and being able to share the word with them. And another way that we're able to do that is by teaching English to the students in the school where Miro teaches. So we're able to do that. And I constantly have to remind myself and have other people remind myself, even though I'm giving up my time, even if I change the heart of one child by introducing them to God and change their lives that way, you know, it's worth me giving up my time going over there if it just changes one person's life in that way, or even sparking an interest in that and starting a relationship with God. So, yeah. Thank you.
Dankeschön. Vielleicht könnt ihr euch ein slowakisches Wort beibringen. Es heißt ďakujem. Könnt ihr das wiederholen? Ďakujem. Okay, das heißt Dankeschön, okay? Ďakujem. Steh auf, bitte. Ihr habt schon länger gesessen. Mach einen halben Schritt, nicht ganzen Schritt, aber nur so 20, 30 Zentimeter, vielleicht 20 Zentimeter nach links oder nach rechts. Und versucht euch zu setzen. Manche haben sich auf ihren oder sein Platz hingesetzt, manche haben sich so nach den Instruktionen hingesetzt und ihr sitzt jetzt ein bisschen nicht so, wie heißt das auf Deutsch? Bequem, genau. Bequem. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist etwas, was dir sehr wichtig ist. Etwas, was wichtiger wird als Gott. Es kann eine Sache sein, es kann ein Mensch sein, es kann ein Handel sein, es kann egal was sein. Ich kenne dich nicht und deswegen kann ich auch nicht sagen, was dein Mammon ist. Das, was ich weiß, ist, dass jeder von uns aufpassen muss, damit dies nicht passiert. Ich muss immer bei mir aufpassen, dass bei meiner Arbeit oder bei meinem Dienst ich nicht Gott und Menschen von Augen verliere. Du kannst dir jetzt 10 Sekunden Zeit nehmen und benennen in dir das, womit du in einem normalen Tag am meisten Zeit verbringst. Nimm dir jetzt 10 Sekunden Zeit und denk darüber ein bisschen nach. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du nachdenkst, ob es für dich nicht zu wichtig ist und ob es nicht vielleicht dies dein Mammon ist. Leben als Christ mit Kompromissen, das ist ein schönes Beispiel, wo Mammon anfängt. Der Teufel, er ist ein Schwein und er redet dir sehr schön, dass dies oder jenes oder das nicht so schlecht ist. Und dass es dir nichts schadet. Zum Beispiel, Rauchen oder Alkohol trinken, das ist nur deine Sache, sagt Teufel. Sollte keinen interessieren. Mit deinem Freund oder Freundin vor der Ehe schlafen, jeder macht das doch. Und auch Christen machen das, sogar dein Jugendleiter. Ist nicht so schlimm, redet dir manchmal Teufel ein. Nicht zum Gemeinschaft, zum Gottesdienst, zum Jugendkreis gehen. Keine Frage. Du kannst doch deine Bibel zu Hause lesen und du kannst Lieder zuhören. Hast du heute nicht in der Bibel gelesen? Macht nichts. Morgen hast du genug Zeit. Und morgen nimmst du dir mehr Zeit in Ruhe. Das kann dir auch Teufel sagen. Ich könnte mehrere Beispiele nennen, aber ihr könnt das bestimmt. Wenn eine Stimme in dir etwas sagt, aber dein Gewissen etwas anderes, dann hör auf dein Gewissen. Sonst hörst du mit aller Wahrscheinlichkeit auf den Teufel und nicht auf Gott. Jesus kommt. Das ist fünftes Gefahr. Nicht wirklich, aber Jesus kommt. Das wissen wir, oder? Aber ich sehe das als große Gefahr, dass dies uns nicht bewusst ist oder nicht bewusst genug ist. Wenn du zu dir nach Hause einen Besuch einlädst, räumst du vorher auf und du bereitest dich auf diesen Besuch vor. Bist du aber bereit, sich selbst vor Gott zu stellen, wenn er vielleicht heute Abend kommt? In Deutschland hat im 18. Jahrhundert ein Mann gelebt. Graf Zinzendorf war sein Name. Als kleiner Junge stand er vor einem großen Bild, wo gekreuzigte Jesus hing. Unter diesem Bild stand ein Spruch: Dies hab ich für dich getan, was tust du für mich? Dies hat sein Leben so beeinflusst, dass er etwas für Gott tun wollte. Gott hat ihm auch Gnade gegeben und Gott hat ihn riesig in der Weltmission benutzt. Wie und was, das könnt ihr heute Abend zu Hause nachlesen. Vielleicht noch ein Stichwort dazu, Herrnhut, falls jemand Graf Zinzendorf nicht kennt. Man kann nichts ohne Gottes Gnade und Gottes Geist machen. Das ist uns klar, das wissen wir. Aber stellt dir vor, Jesus kommt heute Abend und du stehst vor ihm. Er stellt dir die Frage: Was hast du für mich getan? Was antwortest du ihm? Dies waren fünf Gefahren, die ich sehe, über die wir uns bewusst sein sollten. Wenn ich jetzt zurück zu Petrus und Johannes komme, sie, die zwei mit den anderen Jüngern, die haben weiter gebetet. Nun, Herr, siehe an ihr Drohen, an ihre Gefahren und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus. Dritte Sache dort ist dein Wort reden. Trotz der Gefahren war die Sehnsucht von Petrus und Johannes, die sich als Knechten sahen, das Wort von Jesus reden. Sie haben gesehen und verstanden, dass es Jesus Gebot war. Sie wollten dieses Gebot erfüllen. Wie ist es bei dir? Möchtest du es oder nicht? Machst du das oder nicht? Jetzt kommt aber die Frage, wie kann ich das machen? Petrus und Johannes haben seine Hand ausgestreckt und haben ein Wort gesagt. Es sind viele Möglichkeiten. Ich möchte nicht und ich werde das auch nicht tun, dass ich euch sage, was Gottes Wille für dich jetzt ist. Das, was ich aber weiß, dass es geht. Petrus und Johannes haben gebetet, weil sie es wollten wissen. Ihre Einstellung war, dass sie es machen wollten. Heute könnten wir sagen, es war ihr Lebensstil. Das ist auch das, was wir davon lernen können. Möchtest du Zeuge von Jesus sein und sein Wort reden? Wenn ja, dann Gott gibt dir die Möglichkeit dazu. Man muss nur offene Ohren und offene Augen haben. Petrus und Johannes haben nichts anderes getan, als sein normales Leben gelebt. Sie sind zum Gottesdienst und die hatten offene Augen gehabt. Die haben einen Gelähmten gesehen und die wussten, dass Gott sie jetzt gebrauchen möchte. Und die haben dann Wunder erlebt. Bei dieser Geschichte finde ich zwei Sachen toll über Gott. Erstens, Gott ist nicht begrenzt. Er kann wann auch immer egal was machen. Er kennt keine Grenzen. Bei Petrus und Johannes weiß das, dass die haben dann Wunder getan. Früher bei Mose oder Daniel war das das Gleiche. Und er kann das auch heute tun, auch bei dir. Zweitens, Gott setzt Sachen ins Bewegung. Gott sagt ein Wort und dann geschehen Sachen, dann passieren Sachen. Und das möchte er auch in meinem und auch in deinem Leben tun. Gott möchte, dass wir unser Leben sich so bewegt, dass es in Gottes Richtung geht. Manche von euch sind Studenten, manche arbeiten, manche sind Söhne oder alle sind Söhne oder alle sind Töchter, manche Väter, manche Mütter. Jemand hat einen Job, manche kommen viel in Kontakt mit Leuten, manche ein bisschen weniger. Jemand von euch kommt von größerer Gemeinde, jemand von kleinerer Gemeinde, jemand von Stadt, jemand von dort. Jeder von uns lebt etwas anderes. Das Gute daran ist, dass Gott dich dort benutzen kann, wo du bist und dort, was du lebst. Das Spannende daran ist, wie Gott dich benutzen möchte, das sagt dir niemand, das sagt dir nur Gott. Das ist nur eine Sache zwischen dir und zwischen Gott. Wichtig ist deine innere Einstellung. Möchtest du es wissen oder nicht? Möchtest du so ein Lebensstil leben, dass du das weißt oder nicht? Wichtig ist, dass du Gott gehorsam bist. Und ob du tust, was in dem Augenblick Gott für dich hat, wenn du in einem Augenblick bist. Vielleicht denkst du jetzt, wer bin ich, um etwas für Gott zu tun? Ich bin doch niemand. Ich bin nur so ganz klein und sündig. Ja, bist du auch. Und ich auch. Aber Gott benutzt genau solche Leute. Nur die Leute, die er benutzen möchte, müssen bereit sein, ihm zu dienen. Schauen wir kurz in die Bibel. Mose stotterte und er war ein Mörder. Aber trotzdem hat Gott ihn benutzt, um sein Volk zu retten. Rahab war eine Hure. Und trotzdem hat sie Gott benutzt, um seinem Volk zu helfen. Jona wollte weglaufen von Gott und trotzdem hat Gott ihn benutzt, um viele Menschen zu retten. Jakob war ein Lügner und trotzdem war er von Gott gesegnet und durch ihn viele andere. Paulus hat Christen verfolgt und trotzdem hat Gott ihn benutzt, und durch ihn sind viele zum Glauben gekommen. Petrus hat gezweifelt und Jesus verleugnet. Und trotzdem hat Gott ihn benutzt, um sein Königreich zu bauen. David hatte eine sexuelle Affäre. Und trotzdem hat Gott ihn an vielen Stellen gebraucht. Manche von diesen Leuten hatten ihre Hände benutzt für Gott. Manche den Mund und manche die Worte. Das Thema heißt, trifft Gott und nutzt deine Hände. Ich würde das ein bisschen anders nennen, triff Gott jeden Tag neu und nutz egal was. Dafür, was Gott von dir möchte. Das, was die Leute von der Bibel gemacht haben, man könnte sich denken, das waren große Sachen. Waren auch, wenn wir darüber lesen. Aber diese großen Sachen haben damit begonnen, dass die Leute bereit waren, Gott zuzuhören und Gott zu gehorchen. Gott gehorsam zu sein, ist die größte Sache, die du in deinem Leben machen kannst. Und was für Auswirkung das hat, ist nicht mehr deine Sache, sondern Gottes Sache. Gott möchte dich, das heißt, du kannst Gott treffen, er trifft dich, Und du kannst eine lebendige Beziehung zu ihm leben. Du kannst bereit sein, ihm zu dienen. Und es ist egal, ob mit deinen Gaben, mit deinem Mund oder mit deinen Händen. Das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir. Amen.